Lichjani has taught me a lot of things, but there are two that I want to share with you. One, a good story is always a healing ceremony. We recuperate, remember, and rejuvenate those we storytell into the world. And two, if we animate our pain, it becomes something we can make love to.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo, liebe Zuhörende. Hier ist die Martina und ich kann heute gar nicht Hallo Fabienne sagen, wie ich das sonst immer mache, weil die Fabienne eine kleine einmonatige Pause vom Podcast macht und ich stattdessen heute aber mit einer anderen Person hier sitze, die ich eingeladen habe. Und zwar, hallo Olivian.
Hallo, hallo, ich freue mich sehr, auch wenn ich Fabienne natürlich nicht ersetzen kann.
Ich habe Olivian eingeladen, weil wir uns von Twitter kennen eigentlich und Olivian dort den Hashtag Queer History Berlin macht und darüber bekannt ist, den ihr auch auf jeden Fall mal anklicken sollt und weil ich dachte, dass Olivian eine gute Gesprächsperson für das heutige Buch wäre. Haben wir eigentlich, hattest du das eigentlich vorgeschlagen oder haben wir uns darauf geeinigt, das Buch heute zu machen?
Also ich hatte da mal zu was auf Twitter und dann hast du mir gesagt, dass du das auch gelesen hast und mochtest.
Ah ja, genau.
Und dann haben wir irgendwie gedacht, das könnte ja eigentlich auch passen, weil es so in eure Repertoire von Büchern vielleicht noch so eins ist, was irgendwie schön reinpasst.
Also um es jetzt einfach auch zu sagen, wir sprechen heute über den Roman Johnny Appleseed von Joshua Whitehead. Und der Roman ist 2018 in Kanada bei Arsenal Pulp Press erschienen und 2020 in Deutschland beim Albino Verlag in der Übersetzung von Andreas Diesel. Ja, und ich glaube, du wolltest kurz ein bisschen was zu Joshua Whitehead sagen, oder?
Ja, Joshua Whitehead, also das ist, wie du schon gesagt hast, sein Debütroman. Er hat allerdings auch vorher schon Literatur, queere Literatur herausgegeben, eine Poesiesammlung, Full Metal Indie Queer, ist 2017 erschienen und er war dafür sogar nominiert für den Lambda Literary Award. Hat allerdings selbst, und da sind wir schon beim ganz wichtigen Punkt, selbst zurückgezogen, weil er in der Kategorie Transgender kategorisiert war und ein Two-Spirit-indigener Kanadier ist.
Und er fand, dass, ja genau, er fand, dass Trans nicht, das nicht beschreibt oder nicht das Gleiche ist. Und deswegen
Es umfasst nicht seine Identität. Was man vielleicht auch noch zu ihm sagen kann, ist, dass er promoviert in Calgary, auch unter anderem zu indigener Literatur mit einem besonderen Schwerpunkt in Gender und Sexuality Studies. Ja, ja, dann können wir eigentlich zum Buch tatsächlich vielleicht schon übergehen, oder?
Ja, was du jetzt ja noch nicht gesagt hast, ist so sein indigener Hintergrund.
Oh, habe ich das vergessen? Ja, also er gehört zur First Nation der Oji-Cree. Und wir werden dann ja auch in diesem Buch, was wir jetzt gleich besprechen, auch viel darüber wahrscheinlich sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Das stimmt, das soll nicht unerwähnt bleiben.
Ja, und das Buch ist ja ein Roman oder wird als Roman vermarktet, hat er ja auch selbst gesagt, schon einige autobiografische Inspirationen zumindest erhalten, gerade was so seine, naja, die Nachbarschaft das auf dem Reservat angeht. Genau, ich versuche jetzt mal, wir haben gerade im Vorfeld schon kurz gesagt, dass die Zusammenfassung des Plots gar nicht so einfach ist bei diesem Buch und gleichzeitig ist sie ja sehr einfach. Also Johnny Appleseed ist auch ein indigener Kanadier, der in der Nähe auf einem Reservat in der Nähe von Winnipeg im kanadischen Bundesstaat Manitoba aufgewachsen ist, beziehungsweise was heute der Staat Kanada ist. Eigentlich setzt die Geschichte da ein, dass er er wohnt in der Stadt mittlerweile in Winnipeg und er soll oder möchte zu einer Beerdigung zurück ins Reservat fahren, weil der Lebensgefährte seiner Mutter, Roger, also sein Stiefvater quasi, verstorben ist und er zu dieser Beerdigung möchte. Johnny lebt in Winnipeg seit ein paar Jahren und ist dort im Prinzip als, ich glaube in dem Buch wird es als, wie wird es da bezeichnet? Also im Prinzip ist er als Sexarbeiter tätig, aber vor allem
Er streamt, ne? Also es ist
Genau,
hauptsächlich
vor allem über Internet, also so über Sexting quasi und über Streams, die er anbietet. Aber ein paar Mal kommt es ja auch dazu, dass er wirklich jemanden auch trifft und dann quasi Sexarbeit betreibt. Die Erzählung ist damit eigentlich zusammengefasst. Am Ende des Buches fährt er dann zu dieser Beerdigung. Und dazwischen erfahren wir eigentlich in so Flashbacks oder Erinnerungen verschiedene Aspekte seiner Kindheit und Jugend, sozusagen seinen Problemen und seinem Heranwachsen als Two-Spirit-Schwuler, ich glaube, so wird das ja schon auch genannt, oder gay zumindest, Jugendliche.
Ja, es ist verschieden von der Terminologie. Also er hat da mehrere Sachen. Einmal tatsächlich irgendwie, was glaube ich ganz wichtig ist, so dieses Femboy oder Girlboy, das kommt häufig.
Glitter Princess.
Princess, ja. Also es sind verschiedene, ich glaube, gay kommt gar nicht so häufig auf sich selbst bezogen vor, aber er ist natürlich in der Gay-Scene.
Ja, aber auf der erste Satz des Buches ist, glaube ich, I knew I was gay when I was 8 years old. Also das Gute, glaube ich, ist auch beim Englischen, dass gay ja so ein bisschen offener ist als
Ja.
jetzt schwul.
Ambivalenter.
Warum wir das jetzt schon so herausheben, ist, weil er eben, wie Olivian schon eingangs gesagt hat, der Autor selbst auch Two-Spirit ist und das quasi eine Daseinsform. Ich glaube, es ist nicht mal eine Identität. Also es ist sehr komplex. Wir werden gleich nochmal drüber reden. Ich tease es jetzt nur so an, die quasi, oh Gott, wie soll ich das sagen?
Es geht über unsere Gender-Vorstellungen hinaus.
Das ist sehr gut formuliert. Gender und auch
Ja, und es ist
Sexualitätsvorstellungen
auch nicht
hinaus.
eins zu eins zu setzen. Also man würde vielleicht sagen, es ist eine nicht-binäre Verortung, aber es ist nicht eins zu eins zu setzen mit der westlichen Idee von Nicht-Binarität vielleicht, weil einfach generell halt auch schon Gender irgendwie anders erfasst wird.
Mit dem Hineinwachsen in dieses Leben oder in sein heutiges Leben. Also darum dreht sich eigentlich dieses Buch. Es kommen so ein paar Themen vor, die man, wenn man schon mal das ein oder andere Native American Werk gelesen hat, bekannt sind. Also viel, es ist schon viel Gewalt auch, die er erfährt, sowohl im Reservat als auch außerhalb. Drogen, Alkohol, verschiedene Missbrauchsformen kommen vor. Also was ich cool fand, und darin war es doch sehr anders als andere Bücher, die ich da in diesem schon gelesen habe, dass es dabei eben nicht bleibt. So bei dieser Erzählung, so bei diesem, ach, das Leben ist schwer auf dem Reservat. Es romantisiert das auch nicht,
Nee,
sondern es ist
überhaupt
eine,
nicht.
also eine sehr bunte Mischung an verschiedenen Erfahrungen, die er so schildert.
Was ich ganz interessant fand mit den Gewalterfahrungen, die ja wirklich eigentlich konstant sind, also irgendwie auch in Anführungszeichen jetzt mal kleinere Gewalt, also mit einem Holzlöffel irgendwie eine überkriegen von der Oma, von der Mutter. Das wird oftmals ein bisschen beiläufig erzählt, aber was ganz interessant ist, finde ich, es wird so ein bisschen transformiert. Also er spricht darüber, über diese Erlebnisse, aber es ist nicht so sehr dieser, ja, der Ich-Bezug irgendwie an der Stelle. Also er teilt das so ein bisschen von sich ab eigentlich, würde ich sagen. Weiß nicht, ob du das auch so siehst.
Ja, oder es ist auch gar nicht so, dass dass negative Erfahrungen oder dass er sich beirren lässt von Gewalt oder negativen Erfahrungen, weil oft ist ja die Erzählung schon so, ich habe versucht, ich selbst zu sein, ich habe Gewalt erfahren und deswegen habe ich mich versteckt oder klein gemacht oder so. Und dazu kommt es ja eigentlich nie. Also er ist schon sehr, sehr früh eigentlich sehr klar in seine, in seinem Selbst so. Aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen, habe ich mir gedacht, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir doch noch mal genauer über dieses Two-Spirit-Konzept sprechen, einfach, dass wir Vokabular haben, mit dem wir weitersprechen können. Weil wir haben ja schon gerade gesagt, dass das quasi so westliche oder weiße Vorstellungen von Geschlecht und Geschlechtsidentität und sexueller Identität transzendiert. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit mich mal da so ein bisschen genauer eingelesen. Und dieser Begriff Two-Spirit ist ja aber nicht besonders alt. Also das
Nee,
Konzept
der ist
schon,
eigentlich
das
auch
Konzept ist
westlich.
das Konzept, so dass es was anderes gibt und damit ist jetzt nicht unbedingt ein drittes Geschlecht gemeint oder sowas wie Nicht-Binarität, sondern dass es einfach verschiedene Facetten von Geschlecht gibt. Das ist extrem alt, wurde dann aber quasi durch die Kolonisierung, kann man so sagen, wurde so eine Binarität aufoktroyiert und dieser Term Two-Spirit versucht das wieder einzuführen, so in das kollektive Bewusstsein, oder? Das ist ein bisschen
Ja,
so
ich glaube, es
gedacht.
ist wichtig, tatsächlich zu sagen, das sagt er ja auch selbst. Also, das ist kein Was, also es ist ein Is. Also, es ist tatsächlich eigentlich was weiterhin Existierendes, was aber wie du gerade richtig gesagt hast, zurückgedrängt wurde, oktroyiert wurde, dass es nicht existieren darf. Das wird ja auch ganz viel thematisiert in dem Buch. Und ich glaube, was auch wichtig ist, in dem Buch selbst sagt er, glaube ich, nur an zwei Stellen tatsächlich, oder an drei Stellen, glaube ich, den Terminus Two-Spirit. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man auch begreift, dass das selbst auch wiederum eigentlich ein Umbrella-Term ist. Also dass es je nach Gruppe Verschiedenes heißen kann und bedeuten kann und dann auch nochmal genauer ausdifferenziert sein kann oder auch nicht muss.
Ich wollte noch kurz ein paar Beispiele nennen, weil ich das nachgelesen habe, was es bei verschiedenen indigenen Stämmen schon für Gender-Konzepte oder Sexualitätskonzepte, also die heute quasi unter diesen Two-Spirit-Schirm fallen. Das wollte ich nur kurz noch als kleinen Fun-Fact einstreuen, weil es gibt einerseits so die Sachen, wo man jetzt von westlicher Sicht sagen würde, okay, damit ist so eine Art Cross-Dressing oder Transidentität gemeint. Also zum Beispiel bei den Blackfoot gab es einen Terminus, der übersetzt Acts Like a Woman heißt, oder auch Manly-Hearted Woman. Oder bei den Cree gab es so Sachen wie, oder gibt's a man who dresses as a woman who dresses as a man, etc. Also da gibt es viele verschiedene Begriffe. Aber dann gibt es eben auch so Konzepte, die das viel mit mehr Facetten oder unspezifischer formulieren. Zum Beispiel in der Navajo-Sprache gibt es einen Term, der übersetzt bedeutet one who is transformed or one who changes, also wo quasi so diese Transformation oder dieses Werden, was ja auch Whitehead immer betont, dieses Becoming irgendwie mit drin steckt. Und dann bei den Zuni gibt's noch ein Wort für Männer, die soziale und zeremoniellen Rollen von annehmen, die eigentlich von Frauen angenommen werden. Das wollte ich nur so als Beispiel sagen. Also das ist damit gemeint, dass es solche Konzepte schon gibt, die jetzt eben mit Two-Spirit so ein bisschen wieder belebt werden sollen. Das ist auch ganz interessant, dass der Terminus des Two-Spirit, das ist ja eigentlich das Resultat eines Treffens oder einer Art Konferenz von Gay and Lesbian Native People gewesen, das 1990 stattgefunden hat in der Nähe von Winnipeg und wurde da quasi dann so als intra-tribal term gewählt, der aber trotzdem je nach Stammeshintergrund wieder verschiedene Facetten haben kann. Also das ist extrem komplex und unspezifisch und genau darin liegt ja eigentlich auch so diese Kraft dieses Begriffs.
Ja, und vielleicht auch der Reiz so ein bisschen, dass halt genau diese Festlegung nicht funktioniert. Und wenn wir das so ein bisschen an diesen Protagonisten auch schon betrachten wollen, dann haben wir am Anfang tatsächlich ganz viel, also das durchs ganze Buch, aber am Anfang ganz viel halt die Darstellung, dass er halt irgendwie ein Sissy-Boy, ein Femme-Boy ist, sich gut mit den Händen ist, also klassisch als weiblich konnotierte Tätigkeiten irgendwie gut kann und ganz früh sich auch für Jungs interessiert. Und dabei ganz interessant, eigentlich im Prinzip über den Verlauf, das ist ja nicht wirklich linear erzählt, aber dann doch auch Sequenzen sind, wo man merkt, okay, er selbst sieht auch, dass er noch viel, viel mehr kann, also dass das nicht sozusagen seine Grenze ist. Also dass es irgendwie auch sich ändern kann und er sich finden kann.
Ja, es gibt auch das schöne Zitat, irgendwo im Buch, dass ich mir gemerkt habe, dass er so sagt, whenever I think of masculinity, I think of femininity. Also so dieses, das ist bei ihm ja auch, und das finde ich, merkt man auch, es geht nie das eine ohne das andere und es ist auch überhaupt keine irgendwie Trans-Erzählung oder so.
Nee.
Dass er jemals quasi so sagt, er möchte ein Mädchen sein und kein Junge oder so.
Es nee, darum geht's
tatsächlich
gar nicht.
Dieses Oszillieren zwischen beiden, also ich finde, das wird sehr klar in dem Buch.
Das ist tatsächlich, glaube ich, was ganz wichtig ist, zu verstehen, dass es eigentlich im Prinzip ja von Anfang an so ist. Also natürlich gibt es da auch vielleicht irgendwie die Zuordnung, we have a boy und so, aber das kommt ja auch früh raus irgendwie, dass die Großmutter das eigentlich ganz schnell versteht, dass er ein Two-Spirit sein muss.
Ja, und das ist ja auch so, glaube ich, das, wo sich dieses Konzept Two-Spirit an so sehr alte indigene Traditionen anlehnt, dass es das eben bei vielen Stämmen schon immer gab, dass es Menschen gab, die ein anderes Geschlecht hatten oder performt haben in der Community als irgendwie die binären Geschlechter und dass das nicht quasi nur so akzeptiert wurde, sondern dass das zum Teil sogar erwünscht war, also dass das was Schönes war und dass diesen Menschen auch oft irgendwie Funktionen zugekommen sind in der also in Ritualen oder in der Medizin oder irgendwie in dieser Gemeinschaft. Und das so ist ja auch ein bisschen die Oma, dass die das, oder diese Kukum nennt er die, seine Großmutter, dass die das sofort versteht und sagt halt so, ja klar, das es war mir, also so, sie sagt es glaube ich nicht explizit, aber so, es kommt so rüber, so, es war mir eigentlich schon immer klar, dass das du bist.
Ja, wobei ja auch klar wird, dass diese eigentliche Einführung, also das ist auch ganz interessant an dieser Figur der Kukum, die auf der einen Seite, das wird auch an einer Stelle gesagt, eigentlich hofft, dass er irgendwie White Passing ist und dass er halt irgendwie mit der weißen Gesellschaft irgendwie gut klarkommt. Also irgendwie gibt es eine Stelle als Baby, wo sie irgendwie sagt, danke, Gott sei Dank sieht er weiß aus und die Mutter ist ganz sauer. Auf der anderen Seite führt sie ihn ja ganz stark auch immer wieder in Überzeugung ihres Volkes ein. Ja. Und dieses eine Gespräch, das wird so ein bisschen klar, es sollte eigentlich noch ein Gespräch geben, wo sie ihm wahrscheinlich irgendwie auch genauer erklärt hätte, was Two-Spirit bei den Ojibwe ist oder in ihrer Familie bedeutet oder was auch immer. Und aber da stirbt sie vorher leider. Ja. Insofern kommt dieses Gespräch nie zustande.
Ja, ich fand, das Buch hat ja auch noch ein paar andere Termini, die mir jetzt neu waren. Zum Beispiel dieses NDN, hast du ja auch schon gerade gesagt, also lustigerweise, ich habe das Hörbuch angehört und Whitehead spricht das einfach Indien aus. Mhm. Also gar nicht jetzt NDN, sondern Indien. Ich wusste schon, dass viele, also auch bei den Native Americans in den USA, oft Indien als Selbstbezeichnung genommen wird und gar nicht Native American. Aber diese Schreibweise kannte ich noch nicht.
Es gibt ja auch diese eine bisschen lustige Szene, wo er mit einem Inder was hat und dann dieses NDN neben Indien steht und das auch so ein bisschen irgendwie, also es wird nicht wirklich erklärt oder sowas, aber es gibt diesen lustigen Moment, wo einem einfach klar wird, okay, sind es irgendwie Fremdbezeichnungen irgendwie und dann auf der anderen Seite doch auch wieder Eigenbezeichnungen, die hier miteinander verknüpft werden. Was auch sehr spannend ist an dieser Stelle, finde ich, ist, dass da reflektiert wird, dass auch er selbst oder die NDN-People insgesamt auch über exotisierende Muster verfügen, wenn es dann um indische Kultur oder InderInnen geht, weil er da dann sagt, dass die indische Kultur von vielen NDN-People verehrt wird und klar wird, okay, es ist natürlich ähnlich eigentlich, dass gar nicht so richtig bekannt ist, welche Kultur das ist oder wie diese Kultur aufgebaut ist. Und das ist ein ganz interessanter Bruch, weil er ja in dem Buch häufig sich für Klienten dann als exotisierter Indigener irgendwie präsentiert, weil die das wollen.
Ja, und zum Teil sagt er dann auch Nates, also N-A-T-E-S als Natives, quasi Native Americans. Und The Res kommt noch oft vor, muss man auch erstmal checken für quasi The Reservation, das Reservat. Und eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich das weiß, aber nicht richtig verstehe. Und da wollte ich dich fragen, ob du das verstehst. Was ja bei so Diskussionen um Two-Spirit auch oft dazu gesagt wird, ist quasi, dass das eben nicht übersetzt, man kann das nicht übersetzen in Queer, in das westliche weiße Queer, weil Two-Spirit auch immer irgendwie Verbindungen hat zu Medizin, also zu Medicine und zu Land. Und bei Medicine ist, glaube ich, sowas gemeint wie Spiritualität auch. Auch schon allein in dem Term kommt es rüber, so Two-Spirits und so, also so ein bisschen übernatürliche
Healing, würde ich Facetten eigentlich eher sagen.
Und Healing auch, genau, aber Land, irgendwie checke ich das nicht so richtig.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, der Begriff Queer ist gar nicht mal so sehr das Problem, aber tatsächlich unsere ausformulierten, wenn wir jetzt LSBTIQ sagen würden, das wäre irgendwie dann schwierig, das da reinzufassen. Und ist ja auch zum Beispiel in Kanada eigentlich üblich, dass man dann halt Two-Spirit noch daran hängt, weil es eigentlich eine eigene Konzeption einfach ist.
Ja.
Ich fand ganz interessant, dass ja das eigentlich durch das Buch auch klar wird, dass seine Relation, einerseits ist er so mit Gay-Leuten unterwegs und verdient mit denen das Geld, aber er hat halt irgendwie eine Art von Beziehung. Sein Partner ist aber sozusagen nicht Two-Spirit, also sein Partner fällt da nicht rein. Und das ist, glaube ich, ganz interessant halt einfach irgendwie bei dieser Konzeption halt auch.
Also genau, das können wir ja vielleicht noch kurz hinzufügen. Das hatte ich vorher vergessen bei meiner sehr kurzen Plot-Zusammenfassung, dass eigentlich die Haupt Ich würde fast sogar sagen, dass das die Hauptgeschichte des Buchs ist, die immer wieder in kleinen Episoden aufflackert. Ist quasi seine erste große Love Story, die er mit einem Jungen aus dem Reservat hat, der Tears heißt. Das wird ja nicht so richtig klar, wie lange die dauert, aber man hat das Gefühl, dass es schon so ihre ganze Jugend umspannt.
Also ohne zu viel zu spoilern, ist das vielleicht auch ganz amüsant, wie die sich kennengelernt haben, weil das sozusagen auch für Johnny vielleicht der Einstieg in sein späteres Business so ein bisschen ist. Also er betreibt Chats und gibt sich als Lucia aus, eine rothaarige Russin, und dann irgendwann lotst er den Tias an irgendeine Stelle für ein Treffen in einem Café, ich weiß nicht ganz genau, und dann taucht halt diese Lucia nicht auf, und im Buch heißt es auch, da hat er sie sterben lassen, und so connecten die sich dann und werden Freunde und später auch Liebhaber, wobei es immer, das war für mich immer schwierig in dem Buch, es ist ja nicht linear, wie gesagt, und manchmal war mir nicht klar, wie alt sie dann an irgendeiner Stelle sind. Ja. Und manchmal war ich dann auch verwirrt, ob sie da jetzt noch mehr oder weniger Kinder sind oder schon erwachsen, wenn sie bestimmte Dinge miteinander tun. Aber
ich hatte das, also wenn ich es jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, so zwischen 15 und 18 oder 15 und 19, 14 und 18, sowas würde ich schätzen, also so diese klassische Teenager-Zeit. Weil am Ende trennen sie sich ja deshalb, weil Tiases Freundin, also er hat irgendwie parallel noch eine Freundin, schwanger ist, und er ihm dann sagt, sie müssen jetzt ihre Beziehung abbrechen. Und da ist er ja so ein Teen-Dad quasi, oder?
Ja, es kann sein. Also ich bin nicht ganz sicher, ob es wird auch nicht genannt, also es werden ganz seltene Altersdaten genannt, wenn dann wirklich so über die Kindheit, also die nacherzählten Teile.
Aber wie hat dir deren Love-Story so gefallen? Ich finde, die sind ja schon sehr süß miteinander. Und es ist aber trotzdem so, dass es schon von vornherein eigentlich super schmerzhaft ist und man weiß schon, es wird nicht so gut enden.
Ja, ich fand interessant tatsächlich, also ich habe so das Gefühl gehabt, es ist eigentlich mehr als ein Verliebtsein. Also die haben irgendwie eine tiefe Liebe zueinander, und sie haben aber auch diese romantische Liebe durchaus auch mal. Und ich fand auch zum Beispiel ganz interessant, also es kommen ja auch ein paar Sexszenen vor, und also ich finde die toll, aber ganz interessant, weil es für mich eigentlich was ist, was ich so noch nie so gelesen habe, aber vielleicht habe ich auch einfach zu wenig Sexszenen bisher gelesen, kann auch sein, dass die nicht wirklich, also sie haben schon eine gewisse Erotik, aber sind auch nicht brachial, aber auf der anderen Seite total ehrlich. Also irgendwie so, keine Ahnung, kommt auch zum Beispiel auch häufig die Vokabel Stink vor und sowas, die man jetzt vielleicht unbedingt erwarten würde.
Und dass der Tier so stark nach Schweiß riecht und er das total gut findet, kommt auch vor.
Ja, er findet es gut oder er vermisst es oder sowas. Also das sind so, Gerüche sind sowieso total wichtig. Also die kommen im Buch immer wieder vor, auch in anderen Beziehungen, wie die Mutter riecht oder die Kurkuma.
Aber ich finde, man merkt schon die ganze Zeit, dass Tiers, oder man befürchtet eigentlich am Anfang, dass er ihn quasi so ein bisschen verarscht, weil es ja schon auch öfter vorkommt, dass Johnny als Jugendlicher irgendwie Sex mit irgendwelchen Jungs hat bei einer Party, die ihn danach aber wieder quasi entweder veräppeln oder sogar verprügeln und dann so hinter im geheimen Kämmerchen doch irgendwie mit ihm Sex haben wollen. Und dann denkt man am Anfang,
und auch immer, wenn sie betrunken sind.
Genau, betrunken und wenn es keiner sieht und so, und trotzdem irgendwie dann verbunden mit Gewalt und Erniedrigung. Und deshalb dachte ich so ein bisschen, oder habe das die ganze Zeit befürchtet. Und eigentlich ist es ja auch so, dass der Tears ihn schon liebt, aber es für ihn nicht so in Frage kommt, glaube ich, das durchzuziehen, dass sie beide jetzt für immer als Gay-Couple zusammenbleiben oder so.
Ja, es ist nicht so richtig offen tatsächlich. Also es gibt so ein paar Sequenzen, wo man das merkt, also eigentlich die allererste, wo man gleichzeitig auch merkt, dass wie viel Macht eigentlich so halt Gemeinschaft dann hat, wo sie zurücklaufen und Johnny eingezirkelt wird und irgendwelche anderen Jungs halt auf ihn drauf pinkeln und dann Tias auffordern, er soll das auch tun, und am Ende macht er es. Allerdings sieht Johnny halt irgendwie in seinen Augen, dass er irgendwie todunglücklich ist. Also das ist so ein ganz interessanter, ambivalenter Moment.
Was schon, glaube ich, auch mit reinspielt, ist, dass Johnny ja diesen Support hat von seiner Oma auf jeden Fall und von der Mutter, die ist ja eigentlich auch sozusagen, die ist jetzt nicht so proaktiv in ihrem Support, aber die ist trotzdem total okay mit ihm und wie er ist und so. Und dann gibt's eigentlich nur diesen Stiefvater, den Roger, der homophob ist oder und bei Tears.
Ja, wobei ich den ja auch, das ist ja auch eine ganz ambivalente
Figur. Ja, aber
Figur.
Bei Tears wollte ich nur sagen, ist es ja schon krass, dass er so gar niemanden hat, der ihm irgendwie erlaubt, anders zu sein und deshalb das, glaube ich, auch krasser, irgendwie krassere Probleme damit zu haben scheint mit seiner Beziehung zu Johnny.
Ja, zumindest darf er halt auch auf keinen Fall irgendwie in Anführungszeichen feminin wirken. Da gibt's ja diese eine Sequenz, wo die sich die Fingernägel lackieren und das der Stiefvater dann entdeckt.
Ja, wollen wir das kurz vorlesen?
Ja, vielleicht, um es nicht ganz so lang zu lesen, ja. Vorab. Also die haben sich die Nägel lackiert und es gibt eigentlich eine sehr zärtliche Szene, wo Matthias seinen Stiefvater umarmen möchte und deswegen, vorher hat er die ganze Zeit die Hände in den Hosentaschen. Und deswegen natürlich seine Hände aus den Hosentaschen nimmt und so entdeckt der Vater das. Motzt ihn auch erstmal an, aber sie gehen eigentlich erstmal zurück in Tias Zimmer. Und dann kommt diese Szene, die wirklich sehr unschön ist. Tears, get your ass out here right now, his dad yelled from the kitchen. Tears gulped, got up and told me to stay in the room. But I followed, peeking out from behind the wall. I saw his dad with a pair of nail clippers in his hand. How many fucking times I tell you to cut this girly shit, huh? I'm sorry we... Before Tears could finish, his dad snatched his hand from his pocket and pushed it down on the counter, held his fingers out and began cutting. You gotta stop hanging around that girly boy, you hear me? I could hear the sharp clip of metal on nail. When he cut on too short, Tears winced. Oh, shut up. This is nothing, his dad said, and kept on cutting until Tears' fingers were bleeding.
Es ist ja eigentlich schon fast wie so eine kleine Folterszene.
Es ist auch offensichtlich so, dass zum Beispiel, also er hat ihm deutlich mehr von den Nägeln abgeschnitten, als das, was man abschneiden darf.
Und ich finde, das ist auch ein bisschen parallel mit dieser Szene, wo Roger ihn einmal schlägt, oder das erste Mal, glaube ich, schlägt. Und zwar war, also mit ihm meine ich Johnny, und zwar ist Johnny auf einem Dance gewesen und hat das erste Mal mit einem Jungen getanzt. Als er dann nach Hause kommt, geht die Erzählung so weiter. When I got home and excitedly told my cuckoo what had happened, she laughed and patted me on the arm and my mom reacted in much the same fashion. But Roger, overhearing our excitement, unbuckled his belt, pulled out one of his loops and doubled it over in his hands like a bullwhip. He grabbed me by the back of my shirt collar, bent me over the table, pulled down my underwear and gave me one hell of a licking, while my cookum and my mom yelled for him to stop. Boys don't smack, dance with smack, boys smack. Also das ist halt so diese Gewalterfahrung, die sie beide machen, aber immerhin hat Johnny so Mom und cookum und Tears hat das gar nicht.
Ich finde auch tatsächlich Roger ambivalenter als den Vater von Tears, also weil es da ja auch schon diese Sequenzen gibt, wo er ihn irgendwie auf den Schoß nimmt und ihm irgendwie Angst zu was ganz anderem nimmt. Er hat zwar dann trotzdem eine sehr, in Anführungszeichen, männliche Art damit umzugehen, also er sagt ihm dann halt, er soll die andere an eine bestimmte Stelle schlagen und dann lassen sie ihn in Ruhe und so, aber der Vater von Tears macht ihn ja eigentlich nur fertig.
Ich fand übrigens sehr lustig und auch ein bisschen ambivalent eigentlich diese Szene, wo er sich die Haare kurz schneiden möchte oder schneiden lässt, Johnny. Und zwar geht er zum Friseur und will dann sagt zum Friseur oder zur Friseurin, wie Brad Pitt möchte er gerne die Haare geschnitten bekommen, was übersetzt heißt halt, dass ihm sein langer Zopf abgeschnitten wird. Die Kuckum freut sich dann ja total und findet super und die Mutter, als sie es dann sieht, tickt quasi total aus und sagt halt so, ja, yeah, what have you done to my boy? Weil er dann eben nicht mehr indigen aussieht. Also das war das, was wir vorher auch schon angesprochen haben, dass die Kuckum eigentlich so, obwohl sie eigentlich ja schon so ein bisschen so einen Native Pride verkörpert, doch Whiteness auch gut findet.
Er sagt ja sogar, sie hat eine Obsession damit.
Ja, genau. Bisschen. Und gleichzeitig ist aber nur, ich wollte nur sagen, weil gleichzeitig ist der Zopf ja auch so ein super ambivalentes Männlichkeitsding, weil einerseits lange Haare für Weiße sind ja so lange Haare kurz schneiden, quasi ist ja eine Vermännlichung und bei den Indigenen ist es ja quasi ein Weggehen von dem Männlichkeitsideal.
Ja, wobei ja offensichtlich in diesem Ras nicht unbedingt. Ach so. Also dieses Haarthema ist ja auch bei dem anderen, beim Tiers-Thema durchaus. Also das scheint sozusagen dann halt, das kommt halt dann echt drauf an, wie eng sie sozusagen noch mit ihren
Ja,
Traditionen
aber ich denke,
sind.
so diese Elders und so haben wahrscheinlich schon längere Haare.
Aber du hast recht, natürlich, das hat eigentlich interessanterweise würde man wahrscheinlich das, wenn man es westlich sieht, würde man eine Vermännlichung sehen und in dem anderen Diskurs ist es eigentlich eher eine
Ja,
Entmannung.
genau. Ich wollte noch vielleicht kurz über Peggy reden. Einfach nur, weil Peggy so ein bisschen meine zweite, also außer neben Johnny selbst so ein bisschen meine Lieblingsfigur war in diesem Buch, die ja eigentlich eine totale Randfigur ist, aber die eigentlich auch so die Strippenzieherin der ganzen Geschichte ist. Also weil Peggy ist eine Frau im Reservat, die so ein bisschen Mädchen für alles, blöd gesagt ist, also die auch so ein bisschen so Taxitätigkeiten für die ganze Community macht und die ihn ja schließlich dann zurückfährt aufs Reservat, als er zur Beerdigung muss. Ich fand nur interessant, dass das Wort Hustler fällt. Und da gibt es auch, es gibt mehrere Zitate, aber eins ist zum Beispiel, das geschrieben steht: I guess that makes all of us Indian kids hustlers. We're cheating a system that's supposed to be doing us good. Hustler hat ja zwei Bedeutungen. Einerseits ist das so eine Art Abzocker, Trickster-Figur, der quasi sich irgendwie durchschlägt durch Gaunerei. Und andererseits ist Hustler ja auch ein Wort für Stricher im Prinzip, also männlicher Prostituierter. Und ich finde schon ein bisschen, dass dieses Hustling so ein bisschen auch das Thema dieses Romans ganz gut zusammenfasst, weil Johnny ja ein Hustler in so beiden Sinnen ist. Also er ist so literally ein Hustler, indem er halt sich prostituiert, zumindest online. Und gleichzeitig halt diese Tricksereien, die anscheinend für indigenes Überleben oder eine indigene Existenz irgendwie so akzeptiert werden, dass sie notwendig sind und ganz normal sind. Das steckt auch in diesem Hustler-Ding drin. Und Peggy ist da ja so ein bisschen die Galionsfigur dieses Konzepts, weil die zum Beispiel so Sachen macht wie, sie lässt sich Schmerzmittel verschreiben, indem sie komplett übertreibt mit ihren Symptomen und verkauft sie dann weiter. Ja, und das Coolste ist ja, dass sie einfach bei Walmart, also du kannst bei ihr was bestellen, was du brauchst. Sie geht das bei Walmart klauen und verkauft es ihr dann günstiger, als der eigentliche Preis gewesen wäre. Und sie macht eben auch diese Taxifahrten. Und gleichzeitig ist sie aber total respektiert, weil ihr alle so ein bisschen, zumindest im übertragenen Sinne, auf die Schulter klopfen, dass sie dieses System hackt. Und
Ja.
das machen die ja alle. Und das macht ja Johnny auch, indem er quasi so auch ganz krass die Fetische der Leute ausbeutet.
Was ich ganz toll finde an diesem Roman, ist, dass es einer der wenigen Texte ist, die ich kenne, es mag andere geben, aber in denen tatsächlich eine Femme-Figur versucht, Macht auszuüben, beziehungsweise ihr Unterlegensein zu nutzen. Also, was es gerade angesprochen mit den Fetischen, er ist eigentlich krass exotisiert, einmal als Femme-Boy und einmal halt auch als Brown, und benutzt es dann aber halt je nachdem, was die dann wollen. Dann besorgt er sich irgendwie in der Altkleidersammlung ein Pocahontas-Kostüm, um dann halt sozusagen mit den Projektionen auf ihn zu spielen und möglichst viel Geld aus den Leuten rauszuziehen. Und aber auch an anderer Stelle ist finde ich tatsächlich, dass es sehr, ja, also irgendwie dieses Empowerment und Healing kommt halt irgendwie doch immer wieder durch. Also dass er eigentlich aus einer ganz unterlegenen Position was schafft und Leute auch teilweise kontrolliert, ohne dass sie es merken.
Ja, ich meine, also allgemein ist das ja diese Trickster-Figur so ein bekanntes Motiv aus, ich sag mal, postkolonialen, also aus in der African American Literature gibt es das auch, dass quasi so die Entmachteten sich das System ein bisschen zu eigen machen, indem sie es hacken oder indem sie mit Tricks und Gaunerei irgendwie das zu ihren Gunsten auslegen. Weil sie halt sagen, so in diesem System, das uns irgendwie marginalisiert und ausbeutet, können wir eh nicht gewinnen, dann guckt mal, was wir machen können. In diesem Kontext ergibt es natürlich total Sinn, dass, wie du gesagt hast, als Femme-Person oder als sehr feminine Person, die ja auch einfach zu den Marginalisierten gehört, das macht. Aber was ich irgendwie cool finde, das ist so mit so einer Ironie auch passiert. Das ist ja, also es ist ja immer wieder, habe ich mich so dabei ertappt, man liest halt, so ahnt quasi nichts Böses, liest ganz entspannt und dann kommen ja so total explizite Wörter zum Beispiel, die einen auch so ein bisschen schocken oder halt so Szenen Also weißt du, sowas wie Cock oder so, unvermittelt, also gar nicht jetzt in einer Sexszene, sondern es ist plötzlich, wird es quasi total explicit. Und also es ist ja auch so ein Machtding, quasi so diesen Schock oder diese, das ein bisschen zu kontrollieren.
Ich fand ganz witzig, aber vielleicht zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Es gibt eine Stelle in dem Buch, wo Lesende direkt angesprochen werden. Und zwar irgendwie geht es da halt auch um Sex. Und dann und dann dachte ich über Sex und dann so wie du jetzt auch. Und das ist aber die LeserInnen gemeint.
Ja, und man ist so, oh stimmt, Mist, ertappt. Also es gibt ja auch, ich glaube, im Nachwort kommt das vor, aber generell hat Joshua Whitehead ja auch öfters, also er stellt sehr stark ab auf die Macht der Geschichte oder so Story. Und das ist natürlich irgendwie nicht neu, aber in einer gewissen Weise ist es dann, wie du gesagt hast, doch neu, diese Perspektive und dann noch eben quasi dieses sich trauen, so explizit zu werden, irgendwie so schon ziemlich stark ist und auch stark gemacht wird. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass das Buch eigentlich ursprünglich als Young Adult Novel angedacht war vom Autor. Und dann haben sie sich doch nochmal anders überlegt. Ich glaube auch ein bisschen wahrscheinlich aus Angst vor so Backlash von konservativeren, besorgten Eltern, wie sie sich ja immer nennen. Und gleichzeitig finde ich es gar nicht, also es ist zwar ein Coming of Age natürlich klassischerweise, aber es ist schon, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ein Jugendbuch zu lesen, so.
Nee, und was ich auch interessant finde, ist, dass es zwar sehr explizit ist, wie du sagst, aber was ich ganz toll an diesem Buch auch finde, ist das Spiel mit der Sprache. Mhm. Also das ist tatsächlich, auf der einen Seite hat man so ein familiäres Englisch, was ich auch teilweise nicht kenne, also was ich zwar irgendwie dann verstanden habe, um was es geht, aber irgendwie gedacht, okay, interessante Konstruktion hier oder interessante Wörter. Und auf der anderen Seite sind es aber auch wirklich halt ganz klare Vokabeln, also es kommt zwar auch mal Cock vor, aber ganz häufig halt auch tatsächlich Penis, ja, oder Scrotum und Vagina und was weiß ich. Also das ist eigentlich nicht unbedingt, es ist keine schmutzige Sprache in Anführungszeichen, nee, obwohl es teilweise in Anführungszeichen vielleicht Sachen beschreibt, die wir per se erstmal schmutzig finden würden.
Das stimmt, aber es ist auch auf der anderen Seite überhaupt keine erotische Sprache, oder? Also die Szenen, es sind zwar viele Sexszenen drin, aber es ist ja überhaupt, es ist kein Erotic Novel, so.
Nee, überhaupt nicht. Also es versucht eigentlich nicht, jetzt irgendwie eine Erotic Novel zu sein, sondern es beschreibt halt, was da passiert. Und das, man kann sich auch vorstellen, dass die dann Spaß haben. Mhm. Aber es ist nicht so, hat nicht so ein Knistern irgendwie, was da rundherum dann noch gehüllt wird oder so.
Ja, und bei seinen Klienten, da wird ja dann auch immer sofort dazu gesagt, wie viel Dollar er jetzt da drüber bekommen hatte. Immer so, ja, naja, gut, für $20, so kann man das ja mal, war es jetzt nicht wert. Also, oder er sagt halt irgendwie so, ja, war jetzt nicht so der Knaller, aber naja, ich habe $20 bekommen. So. Und das ist ja auch so ein bisschen der Witz, also er braucht dieses Geld, um sich überhaupt leisten zu können, zurück nach Hause zu fahren. Das finde ich, das macht es auch nochmal irgendwie absurder, quasi dieses, weil wenn das jetzt einfach nur Schilderungen eines Strichers wären, blöd gesagt, dann okay, aber so quasi, dass dieses Geld, was er da braucht, zumindest in dem Zeitabschnitt, den wir kennenlernen, er eigentlich für sowas, sage ich mal, familiär, Braves gebraucht wird, wie zurück zur Familie zu fahren, finde ich, macht es irgendwie schon nochmal lustiger.
Ja, vor allem halt auch eigentlich an den Ort, dem er ja sozusagen entflohen ist, weil außer seiner Großmutter und der Mutter halt nur sehr wenige damit klarkamen. Ja,
also um jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf seine Klienten zu geben. Einmal erzählt er, "Once one of my clients told me I had a red rocket. And while I moaned for him while Frank Wan rapped in the background, I continually asked him, 'You want my red rocket?' Later, I looked up what red rocket means, and I found that it's the dick of a dog. I thought for a second, then accepted it. I added canine to the list of entities I could morph into and started charging an extra few bucks per session." Ja, eben. Also das ist ja auch wieder dieses Trickster-Ding, beziehungsweise halt so das Beste aus irgendwie seiner Position machend. Ich hatte mir noch aufgeschrieben Pain und Medicine, weil das ja sehr oft vorkommt und das war was mir erst ganz am Ende aufgefallen ist und ich glaube, ich müsste das nochmal lesen in Bezug darauf, aber eigentlich spricht er total oft von Medicine und von Pain und Beauty in Pain und sowas kommt total oft vor. Also auch, dass er ja öfters in Bezug auf Tears sagt, dass er ihm so gut gefällt, wie er leidet. Da habe ich jetzt gar keine so vorgefertigte Meinung. Mir ist es nur am Ende tatsächlich aufgefallen. Im Nachwort schreibt Whitehead nämlich, "Johnny has taught me a lot of things, but there are two that I want to share with you. One, a good story is always a healing ceremony. We recuperate, remember, and rejuvenate those we storytell into the world. And two, if we animate our pain, it becomes something we can make love to." ist ja auch ein bisschen so eine Kapitalisierung wieder des eigenen Schmerzes, was ja auch sein kann, wenn man Geschichten erzählt, sodass so das Traumata wieder hochkommen oder das Schmerz wieder hochkommt.
Ja, ich habe sie eher eigentlich so als Annehmen gelesen und ich weiß noch nicht genau, es bezieht sich ja tatsächlich auf verschiedene, also in dem Buch gibt es viel Schmerz. Und sowohl physisch als auch psychisch. Ich habe es eher so als Annehmen, sich damit irgendwie auseinandersetzen.
Ja, ich meine, in gewisser Weise ist das ja auch so ganz klassisch Psychotherapie, ne? So Talk Therapy, so man erzählt die Geschichte oder man kreiert seine Geschichte und dadurch passiert irgendwie so ein Healing. Und dann fand ich es aber lustig, dass er es formuliert, it becomes something we can make love to. Also Sex spielt auch mit rein für ihn in seine Geschichte. Also wie gesagt, ich habe es nicht richtig verstanden, aber das, wenn ich das Buch nochmal lese, werde ich darauf auf jeden Fall viel mehr achten, auf dieses Pain und Medicine, dieses Zusammenspiel.
Was ich tatsächlich vielleicht noch so als Gesamteindruck auch irgendwie von diesem Buch einfach habe und was mir sehr gut gefallen hat oder was ich spannend finde, ist, dass es ja schon in Anführungszeichen für uns jetzt eine sehr fremde Welt vielleicht einführt, also diese Reservation und sowas, das kennt man vielleicht irgendwie aus Filmen und ich finde ganz interessant, dass es halt an keiner Stelle irgendwie, obwohl er das ja nutzt und sehr detailliert teilweise beschreibt, an keiner Stelle so voyeuristisch wirkt.
Ja, voll. Und ich finde, es ist nicht voyeuristisch, aber es ist auch nicht, es ist nicht geschönt und es biedert sich auch nicht an. Es gibt ja schon so Geschichten, die quasi versuchen, Andersartigkeit zu erzählen, indem sie dann so suggerieren, guck mal, das könntest auch du sein oder halt so, weißt du, so ganz arg darauf abstellen, dass man sich damit identifiziert und dann irgendwie dieses Wir sind alle Menschen-Ding oder so versucht irgendwie einzuweben. Und das macht es ja auch nicht. Also es bleibt eine andere Welt für uns jetzt als westliche weiße LeserInnen, aber trotzdem geht man irgendwie total mit.
Im Prinzip ist das ja eigentlich auch ganz interessant. Ich meine, wir haben jetzt hier am Anfang von unserem Gespräch, du hast es auch nochmal relativ ausführlich irgendwie über diese ganzen Two-Spirit-Bereiche gesprochen. Und was ich eigentlich auch interessant finde, ist, dass man ja diese Figur total gut kennenlernt und es trotzdem aber gar nicht so explizit eigentlich gemacht wird. Also man erfährt, wer diese Johnny-Figur ist, aber es wird ja nicht irgendwie zum Beispiel erklärt. Kein Erklärbuch darüber. Es ist tatsächlich irgendwie einfach aus der Perspektive dieser Person erzählt und man kann eine ganze Menge lernen, aber nicht irgendwie in dem Sinne, dass es irgendwie detailliert beschrieben wird und uns erklärt wird, dass unsere Wissenslücken sozusagen sind halt unsere Wissenslücken.
Ja, voll. Und auch nochmal irgendwie, wenn man jetzt den Johnny jetzt mal als richtige Person verstehen würde, was ich auch total interessant finde, was ja bei vielen queeren oder LGBTQIA-Sternerzählungen der Fall ist, so das Suchen nach einem Label oder einer Ecke sozusagen, wo man dazu passt. Und das gibt's ja auch in diesem Buch gar nicht. Also ein bisschen habe ich ihn auch jetzt nicht beneidet, aber ein bisschen habe ich mich für ihn gefreut sozusagen, dass er, klar hat er sozusagen Probleme mit verschiedenen Aspekten in seinem Leben und wie jeder Jugendliche oder jede Jugendliche hat er Sachen quasi, die er noch für sich finden muss. Aber worum es halt nicht geht, ist, ich möchte jetzt wissen, bin ich schwul oder straight oder bin ich Mädchen oder Junge. So, also das.
Ja, er weiß ganz genau, wer er ist. Ja. Was ja auch interessant ist, ich meine, das ist ja auch nichts, was es irgendwie weil es leider halt auch vielleicht was Häufiges ist, was queere Menschen erleben. Also es gibt ja durchaus auch andere Novels, wo Gewalt gerade auch in Kindheit und Jugend gegen queere Kinder und Jugendliche vorkommt. Und was ich hier aber tatsächlich auch interessant finde, er weicht ja nicht vom Weg ab. Also häufig ist die Erzählung ja so, dass die Leute sozusagen tatsächlich in den Schrank reingehen. Aber er geht nicht in den Schrank.
Und andersrum finde ich es aber trotzdem krass, dass man sieht, so dieses Two-Spirit-Konzept, wie wir gesagt haben, existiert und gibt's schon lange, aber trotzdem scheinen die Menschen im Reservat, die sich dem nicht zugehörig fühlen, davon nichts zu wissen in der heutigen Zeit. Also weißt du, ich meine, man könnte ja auch sagen, ja, wenn es das doch schon immer gab, dann müssten ja eigentlich indigene Jugendliche gar kein so Problem haben mit Johnny jetzt. Aber so ist es ja auch nicht. Also die sind schon sehr angepasst quasi an das moderne Konzept und an die Colonizer-Sicht.
Ja, also das ist ja irgendwie, also es wird schon klar, dass eigentlich dieses Reservoir sehr wenig mit der mit traditioneller Lebensweise in dem Sinne zu tun hat, also zumindest nicht traditionell bezogen auf die Ojibwe, Also es gibt zwar irgendwie meinetwegen die Szene, wo die Großmutter erklärt, wenn du ein Tier tötest, dann sollst du es komplett nutzen und respektieren und so. Also es gibt schon diese Momente, aber die scheinen ja auch in der Kirche zu sein. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute halt eigentlich mit diesen Konzepten, also ein paar Konzepte sind leichter zu erhalten und wahrscheinlich ist gerade halt dieses Gender-Konzept halt in einem kolonialen, missionarischen Kontext am schnellsten am Untergehen.
Ja. Das habe ich auch in einem Interview mit Whitehead, dass er auch sagt, ja, gerade so Gender Identity, Sexual Identity Themen wurden durch diese Residential Schools, dadurch, dass die von kirchlichen, christlichen Missionaren geprägt waren, so krass im Prinzip leider wortwörtlich rausgeprügelt, dass das halt extrem verloren gegangen ist. Ganz am Ende haben wir ja immer die Tradition, dass wir eine Bewertung abgeben auf einer Skala von 1 bis 5.
Ja, ich würde eine 4,5 geben.
Man darf es auch begründen, wenn man möchte.
Ja, also ich finde tatsächlich, was mir gut gefällt, also ich mag sowieso, das ist nichts Spezielles über diesen Roman, das ist ja recht verbreitet. Ich mag, dass es so fragmentarisch ist, dass es kurze Kapitel sind.
Ja.
Und sich so nach und nach das Bild ergibt. Ich mag tatsächlich sehr gerne, weil es vielleicht mich auch besonders anspricht. Ich habe zwar jetzt, also mich spricht nicht der Part an mit Brown and Indigenous, das bin ich nicht, aber ich spricht tatsächlich dieser Part an, dieses selbstbestimmt Femme sein. Das finde ich ganz toll, also das kommt sehr schön raus. Und auch die Verbindung, also das tatsächlich halt eigentlich, wenn wir uns die wichtigen Figuren angucken, es gibt halt den Johnny selbst und die Großmutter und die Kokum, die jeweils sehr eigene Charaktere auch nochmal darstellen. Und ansonsten sind es eigentlich, selbst Tias ist, also der ist schon noch ein bisschen mehr erzählt, aber es sind eigentlich ansonsten Nebencharaktere. Also es konzentriert sich eigentlich auf diese Familie, auf diese Generation. Und das hat mir gut gefallen. Also, und ich mochte auch tatsächlich die Sprache, obwohl sie manchmal, ich bin ja im Gegensatz zu dir nicht aus der Amerikanistik, manchmal für mich auch schwierig war, muss ich zugeben. Aber es hat Spaß gemacht, also das zu lesen.
Ja, mir geht's so ähnlich wie dir. Also ich würde auch 4 bis 4,5 tatsächlich geben. Ich habe das jetzt ja auch, ich habe es einmal gelesen und einmal das Hörbuch gehört, was von Joshua Whitehead selber eingelesen ist, was auch super war, was ich auch empfehlen kann, weil, also wenn man Hörbuch hören gewohnt ist, glaube ich, weil er liest das schon fast ein bisschen, also man merkt, dass er einen Lyrik-Hintergrund hat. Er zieht quasi manche Silben so und liest das quasi sehr schön vor. Das war jetzt für mich optimal, weil ich das Buch ja schon einmal gelesen hatte. Beim ersten Hören hätte es mich vielleicht ein bisschen überfordert, aber was mir da auch total gut gefallen hat, dass ja doch auch immer so Zitate aus der Oji-Cree-Sprache kommen, die er halt quasi selbst sagt. Und das ist ja einfach was, das man nicht oft hört. Das fand ich auch total schön. Ja, also eigentlich alles, was du schon gesagt hast. Und dazu fand ich noch cool diesen Humor, den dieses Buch schon hat, ohne irgendwie so Types oder so aus den Characters werden zu lassen. Weißt du, ich meine, es ist nicht so Slapstick oder so. Es hat so einen subtilen, ironischen, selbstironischen Humor.
Ja, es ist an vielen Stellen, finde ich, schon wirklich lustig auch.
Genau, aber ohne, dass das quasi so sketchartig wird oder so.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Also ich finde tatsächlich, dass selbst die Nebenfiguren relativ tief gezeichnet sind. Das würde ich nämlich sagen. Also die kommen wirklich nicht wie irgendwelche Pappkameraden her. Also du hast ja vorhin auch deine zweite Lieblingsfigur angesprochen. Die kommt ja nicht viel vor eigentlich.
Ja.
Aber man hat eine ganz klare Vorstellung von dieser Figur, was das für ein Mensch ist, was die auszeichnet.
Ja, und es kommt ohne Klischees eigentlich, größtenteils ohne Klischees aus. Und war auch einfach leicht, oder nicht leicht, sondern kurzweilig zu lesen für mich tatsächlich. Also ich habe mal in die Amazon-Bewertungen reingeschaut, da waren manche so, bis zur Hälfte konnte ich mich nicht damit anfreunden, da muss ich sagen, konnte ich nicht nachvollziehen. Ich war eigentlich gleich in den Bann gezogen und wollte auch wissen, wie es Johnny geht und was es mit ihm auf sich hat.
Ich fand auch total interessant, aber das ist vielleicht tatsächlich so ein... Also das ist jetzt keine Kritik oder so, aber ich fand witzig, dass es ja darum geht, dass er halt zur Beerdigung von Roger, dem Stiefvater, fährt. Und als er dann da ist, wird aber zum Beispiel die Beerdigung überhaupt nicht thematisiert, sondern das nächste Kapitel ist dann die Beerdigung von der Kokum, die länger zurückliegt.
Ja, stimmt.
Also das fand ich eigentlich ganz witzig, weil es auch wieder eigentlich klar macht, okay, es geht nicht Es geht eigentlich nicht um die Beerdigung. Es geht halt darum, dass er mit seiner Mutter zusammentrifft und ihn.
Ja,
und auch die Möglichkeit oder Nichtmöglichkeit, sich auszusöhnen mit den anderen Reservoir-People. Also das ist ja eine Angst, warum er eigentlich auch lange nicht zurück wollte.
Ja. Ja, also 2x4,5 Punkte abgesahnt. Das klingt doch nach einer Empfehlung von unserer Seite. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest Spaß mit mir.
Natürlich, Martina, immer.
Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wieder in alter Besetzung. Tschüss.
Ciao, ciao.